Es ist Dienstagabend, der 9. Juni. Guten Abend hier zum Kirchenstübli auf Radio Beo. In Nachthimmel schauen, Sterne, Planeten suchen. Der Ex-NASA-Chef aus Heiligen Schwendi, der Thomas Zurbuchen, erinnert sich, wie er als kleiner Bub fasziniert war vom Weltall, vom Himmel. Aufgewachsen ist er in einer freikirchlichen Familie. Und der Wissenschaftler weiss heute, wie unterschiedlich man mit der Ewigkeit vom Kosmos umgehen kann. Spannendes Gespräch heute Abend mit dem Thomas Zurbuchen. Schön, dass ihr heute Abend hier zu. Am Mikrofon ist der Tobias Kelchör.
Beo Kirchenstübli Nachrichten, kurz und bindig.
Thomas Zurbuchen aus Heiligen Schwendi ist als Junge ausgezogen in die Welt der Wissenschaft in den USA und war zuletzt dort der NASA-Forschungschef. Heute arbeitet er an der ETH und ist letzte Woche im Rahmen des Swiss Economic Forum Interlaken zurück im Berner Oberland in seiner Heimat. Er erinnert sich noch gut, wie er als Kind den Nachthimmel, die Sterne und die Planeten über Heiligen Schwendi beobachtet und wie die Faszination über den Kosmos und die Natur in jedem von uns steckt und auch religiös kann beantwortet werden, nicht nur wissenschaftlich.
Ich glaube, etwas, was wir wirklich im Blut haben, ist, dass wir Fragen stellen über die Natur. Wir wissen das, wenn wir mit Kindern reden, die Frage immer über Natur. Also einfache Fragen, wieso ist der Himmel blau? Solche Sachen sind unglaublich schwierig zu erklären. Aber eben, was passiert, was ist außerhalb? Was sind Sterne? Was sind für Welten dort? Diese solchen Fragen kommen von Kindern. Das innere Kind, das wir haben, hat das immer. Und ich habe das Gefühl, das ist unglaublich wichtig. Und ehrlich gesagt, in den Bergen sehen wir, die Bauern machen das sehr gut, dass wir wirklich Fragen stellen über die Umgebung, weil die Umgebung prägt uns. Also das Weltall, der Sicht in die Welt, auch viele von den Religionen von der ganzen Welt kommen aus der Sicht im Weltall. Also, ich meine, Tatsache ist Sonnengötter und Mondgötter und Mars ist der Kriegsgott und so weiter. All diese Sachen kommen von der. Das hat einen riesen Einfluss über Neugierde, die ist in jedem von uns, aber eben auch wirklich hat es zu tun mit Fragen, über wer sind wir und was gibt es aussen dran.
Mehr zum Thomas Zurbuchen und wieso er für Technik im Weltraum auch Tiere aus unseren Bergen zum Vorbild nimmt, gehört er später ausführlicher noch im Kirchenstübli-Beitrag. Die katholische Landeskirche vom Kanton Bern hat an der Sommerparlamentssitzung letzte Woche beschlossen, das Telefonangebot, die dargebotene Hand zu unterstützen mit jährlich 57'000 Franken bis ins Jahr 2023. Damit kann ich das wichtige und niederschwellige Hilfsangebot Planungssicherheit für die nächsten Jahre bekommen. Die Kirche betont, es sei ein wichtiges Angebot, das Telefon 143. Es begleite und helfe Menschen in schwierigen Lebenssituationen. So, jetzt zu den Nachrichten. Weiter geht es noch ein bisschen Musik. Da hören wir mehr über Thomas Zurbuchen, der Radio BO letzte Woche am Swiss Economic Forum hat getroffen. Der ehemalige NASA-Chef Thomas Zurbuchen, aufgewachsen in einer Predigerfamilie zu Heiligen Schwendi, ist letzte Woche zurück in seiner Heimat am Swiss Economic Forum zu Interlaken und hat im Gespräch mit Radio BO unter anderem gesagt, warum der Himmel so fasziniert, religiös wie wissenschaftlich, und unser Alltag auch schon bald vom Himmel abhängig wird sein.
Der BO Kirchenstübli-Beitrag über Gott und die Welt.
Aufgewachsen in einer strenggläubigen, freikirchlichen Familie zu Heiligen Schwendi ist Thomas Zurbuchen unbeirrt seinen Weg gegangen. Der hat ihn zuerst in die USA geführt und in die Welt der Wissenschaft. Was zuerst zu einem kompletten Bruch mit seiner freikirchlichen Familie hat geführt, sein Vater war Pastor. Später nach der Versöhnung hat Thomas Zurbuchen auch gesagt, dass seine Welt sich eigentlich gar nicht so fest unterscheidet von der vom Vater. Beide sind fasziniert von der Schönheit, von der Natur und vom Kosmos. Darum hat er schon als kleiner Bub den Sternenhimmel über Heiligenschwendi bestaunet und beobachtet.
Also ich habe als Kind häufig in den Himmel geschaut, häufig auf dem Dach des Hauses bin ich. Manchmal mit Feldstecher, aber einfach, manchmal einfach mit einer Sirius-Karte, einfach, wo ich gelernt habe, alle Sternzeichen zu lernen. Heute ist es viel, viel einfacher übrigens. Man kann am Telefon kann man so eine App gratis herbringen und in den Weltraum schauen und nicht nur eben die Sterne sehen, sondern auch die Planeten, die sie jetzt sind, aber dann auch Satelliten. Also man kann unglaublich viel lernen, was ich dann nicht kann. Von Anfang an aber das gemacht, von klein auf, und habe nie aufgehört damit, auch heute noch mache ich es.
Und die Faszination und die Fragen, die kommen über den Kosmos, über den Himmel, das sei, glaube ich, halt einfach in jedem Menschen gegeben und sei auch zentraler Teil der Religionen.
Ich glaube, etwas, was wir wirklich im Blut haben, ist, dass wir Fragen stellen über die Natur. Wir wissen das, wenn wir mit Kindern reden, die Frage immer über die Natur. Also einfache Fragen, wieso ist der Himmel blau? Solche Sachen sind unglaublich schwierig zu erklären. Aber eben, was passiert, was ist außerhalb? Was sind Sterne? Was sind für Welten dort? Diese solchen Fragen kommen von Kindern. Das innere Kind, das wir haben, hat das immer. Und ich habe das Gefühl, das ist unglaublich wichtig. Und ehrlich gesagt, in den Bergen sehen wir, die Bauern machen das sehr gut, dass wir wirklich Fragen stellen über die Umgebung, weil die Umgebung prägt uns. Also das Weltall, der Sicht in die Weltall, viele von den Religionen von der ganzen Welt kommen aus der Sicht im Weltall. Also ich meine, Tatsache ist Sonnengötter und Mondgötter und Mars ist der Kriegsgott und so weiter. All diese Sachen kommen von der. Das hat einen riesen Einfluss über Neugierde, die ist in jedem von uns, aber eben auch wirklich hat es zu tun mit Fragen, über wer sind wir und was gibt es aussen dran.
Von der Natur lehren, und das ist etwas, was heute Thema ist bei seiner Arbeit an der ETH. Dabei nimmt er nämlich auch Tiere aus unseren Bergen als Inspiration.
Was wir jetzt natürlich wollen, ist, dass wir an anderen Orten, auch in Technologien, zum Beispiel Robotik, dass die Schweiz auch führend ist. Also mit darum wäre, ein Roboter auf einen Mond stellen, der ist wie ein Gemschi. Also, der kann in schwierigem Gelände ohne weiteres laufen. Weil Gemschi ist fast wie ein Wunder, wenn man ihn zuschaut. Oder Steinböck, das wollen wir auf dem Mond mit Schweizer Technologie.
Spannend ist schon, dass sogar in der Weltraumtechnik das Thema Nachhaltigkeit unmittelbar zum Thema und immer wichtiger wird. Ein aktuelles Projekt befasst sich mit Satellitenbau aus Holz.
Was uns interessiert ist, probieren Satelliten zu bauen aus Materialien, die nachhaltiger sind als Aluminium. Also so zum Beispiel Holzprodukte. Wir tun Ende dieses Jahr Schweizer solche Produkte in den Weltraum bringen. Und unsere Hoffnung ist, dass wir die ersten Satelliten nächstes Jahr können ja verbauen mit diesen Materialien. Das ist unglaublich viel besser für die Umwelt am Ende der Missionen.
Und er weist aber auch darauf her, dass der Weltraum nicht mehr lange nur ein Faszinationsobjekt wird sein, sondern immer mehr auch unseren Alltag wird prägen.
Also ich habe wirklich das Gefühl, dass Weltraumforschung, also Space im Allgemeinen, nicht nur die Weltraumforschung, sondern einfach Technologie auch, so wichtig werden in unserem Leben wie andere Technologien, wie zum Beispiel Computer. Es gibt kaum einen Job oder kaum etwas, was man macht, wo man nicht Computer braucht. Es wird kaum etwas geben, wo man nicht künstliche Intelligenz irgendwo braucht. Es gibt kaum etwas, wie es in 15 Jahren, wo man nicht Space braucht. Also jedes Telefon wird sich im Weltraum sich verbinden. Jeder Sensor, jedes Auto direkt im Weltraum. Die Art und Weise, wenn wir kommunizieren, aber auch die Art und Weise, wenn wir viel von den Beobachtungen machen, werden sich total ändern. Und in 10 Jahren ist absolut viel grösser, viel wichtiger, als es heute ist. Also es wird Teil sein von jedem Leben, genauso wie das andere Zeug auch.
Der Thomas Zurbuchen, der Radio BEA am Swiss Economic Forum letzte Woche hat getroffen, wo er über seine Arbeit früher bei der NASA, über seine Vergangenheit, das Heiligenschwendi und über seinen aktuellen Job an der ETH Zürich hat geredet. Die Welt im Alten Testament war alles andere als perfekt gewesen, oder wie man sie vielleicht heute sich vorstellt. Sie war aber gleich auch ein Abbild von einer anderen Kultur, von anderen moralischen Gesetzen, die dann zumal geherrscht haben. Wie auch die göttliche Figur König David. Eine wichtige biblische Figur, die aber mindestens 8 Frauen hatte. Und denen gehen wir heute auf die Spur mit der Pfarrerin Olivia Rawal.
Die Frage vor Wochen im BO Kirchenstübli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt.
Es ist kein Geheimnis. Die Monogamie, die ja heute ein wesentlicher Teil ist von der christlichen Kultur und von der christlichen Religion im Allgemeinen. Mit dem hat man es im Alten Testament noch nicht so genau genommen. Und auch bekannte Figuren waren da überhaupt keine Ausnahme gewesen. Und einer, der für seine Frauengeschichten bekannt war, das war der König David. Ja, Olivia Rawal, du hast dich mit dem König David auseinandergesetzt. Wie viele Frauen hat er denn jetzt eigentlich gehabt?
Die 8, glaube ich, die namentlich erwähnt werden, aber es müssen irgendwie mindestens 10 sein und dann noch neben Frauen. Und also so ganz klar kann man es nicht sagen. Aber er muss haufen.
Und das ist wirklich etwas, eben, wo man ja am Anfang gesagt habe, das kann man schon so sagen. Das ist ja so zur Zeit eben vom Alten Testament, respektive vom Alten Testament, ist das dann schon nicht außergewöhnlich gewesen.
Nein, also für die ganze Kultur dort nicht. Also da hat wahrscheinlich fast niemand monogam gelebt. Die wenigsten biblischen oder wenige biblische Figuren im Alten Testament, weil man natürlich ja, der Nachwuchs so braucht als ja, Altersvorsorge, Dynastie, Sicherung, eben bei den Königen sowieso. Die haben einen Haufen Nachwuchs gebraucht, für das irgendwie weitergeht.
Und seine Frauen, was weiss man über die?
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Über ganz viele weiss man, aber nicht so viel, höchstens nehmen. Also es gibt im 2. Samuel gibt es so eine Liste, wo steht, welche Frau welchen Sohn geboren hat bis dann zumal. Und da wäre mal eine, die heisst Ahinoam, eine Macha, Hagit, Abital und Egla. Über die wissen wir eigentlich nichts anderes als nehmen. Und nachher gibt es aber noch 3, die man ein bisschen mehr weiss, die namentlich erwähnt sind. Erstens wäre das quasi seine erste Frau, das ist Michal. Das war die Tochter von Saul. Und das ist eine bisschen lustige Geschichte. Eigentlich hat er ihre Schwester heiraten, die heisst Merab. Aber irgendwie, als es darum ging, dass das jetzt nachher wäre zum Heiraten, hat die plötzlich andere müssen heiraten. Und Michal hat aber der David, also steht so klar, dass sie das sehr gerne hatte. Und darum wollte er heiraten und der Sohn dann gefunden hat, ja, quasi, der tue doch. Und die anderen zwei, die auch namentlich erwähnt werden, sind Bathsheba und Abigail. Genau.
Was ist an diesen beiden speziell, an der Abigail und Bathsheba, dass man da auch ein bisschen mehr weiss über sie?
Also, es sind einfach also zwei Geschichten, die von mir aus finde ich das Spannende daran, dass es zeigt, dass eben der David, der sehr eine wichtige Figur ist, auch im Judentum oder in der ganzen Bibel ist, so eine heroische, glänzige Königbau sieht, der von Gott auserwählt wurde und so. Und ich finde es spannend, dass in diesen beiden Geschichten auch so ein bisschen seiner Schattenseite aufkommen. Gerade vor allem bei Bathsheba. Bei Abigail war es so, und die zwei verbindet, dass die beiden eigentlich verheiratet waren. Schon. Also was ich der David lernen kenne. Also das hat es recht in sich. Für Abigail ist es insofern mit weiter. Also, der David hat eigentlich ihren Mann wollen umbringen. Und sie hat ihn davon abgehalten. Ihr Mann ist dann aber trotzdem gestorben. Der David hat ihr angeboten, sie zu heiraten. Wobei ein bisschen die Frage ist: ja, er hat ihr angeboten, sie zu heiraten. Ja, vielleicht hat sie ja nicht wirklich eine Wahl gehabt, wenn natürlich irgendwie so ein mächtiger Mann daherkommt und sagt: ja, ich will dich. Hätte man wahrscheinlich nicht gross können sagen: ja, aber ich habe jetzt keine Lust drauf. Und als Witwe sowieso war sie wieder darauf angewiesen, gewesen, fast, dass, ja, dass jemand sie wieder nimmt oder aufnimmt, weil sonst sie ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich gar nicht richtig können verdienen. Über Bathsheba ist die ganze Geschichte nochmal viel vertrackter. Das ist wirklich eine ungeheure Geschichte. Es steht, David hat sie einmal am Abend gesehen, baden im Nachbarhaus und hat sie so wahnsinnig toll gefunden, dass er sie hat holen lassen. Sie war aber geheiratet mit dem Uria. Das war einer von seinen besten Krieger. Und eben, er hat sie holen, er hat mit ihr geschlafen und das hat er auch so ein bisschen vertuschen. Und er hat den Urian an die Front geschickt. Eigentlich einfach, dass er dort umkommt. Und das ist auch passiert. Und gerade nachdem wirklich so die Trauerzeit ist abgelaufen war, hat er Bathseba wieder holen, hat sie geheiratet. Ja, und hat die dann zusammen einen Sohn bekommen, der ist gestorben. Und der zweite Sohn, der Salomo, ist nachher aber der Nachfolger von David geworden. Aber das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Also er, der quasi seine Macht nützt für, ja, oder missbraucht, für ihren Mann umzubringen, für die Frau habhaft zu werden. Also das ist natürlich überhaupt nichts von einem heroischen, glänzenden König mehr. Oder?
Ja.
Finde ich jetzt mein Stieg.
Das ist schon so. Und das erinnert uns halt auch wirklich an das Alte Testament. Es ist ein bisschen wild zu und her gegangen ab und zu. Und natürlich eben auch vom moralischen Standpunkt. Oder? Meistens ist dann gleich etwas Gutes daraus entstanden. Ich weiß nicht genau, was uns das jetzt so sagen will.
Vielleicht zeigt es zumindest, dass einfach auch quasi so die ganz grossen Figuren von Gott der Welt und weiss auch nicht was, als auch die haben. Ja, sie nicht perfekt gewesen, überhaupt nicht. Ich finde, das ist aber noch so tröstlich auf eine Art.
Du lieber Aval. Und hier im Killerstübli, da geht es jetzt weiter mit dem Wettbewerb nach ein bisschen Musik. Ihr hört Radio BO, die Sendung Killerstübli.
BO Killerstübli, Wettbewerb.
Anfang im Wettbewerb tun wir ja wie immer mit der Auflösung von der Frage von letzter Woche. Und dort ist es um den Bruder Peter gegangen, von der Christusträgerbruderschaft, der Orden, der im Schloss Rallingen am Thunersee daheim ist. Die Christusträgerbruderschaft hat dieses Jahr ein Jubiläum gefeiert, oder feiert es immer noch. Wie lange schon ist der deutsche Orden auch hier im Berner Oberland daheim, haben wir letzte Woche wissen. Und die richtige Antwort ist 50 Jahre. Jetzt im Monat Juni habt ihr wieder eine Chance, einen Preis zu gewinnen, der diesmal eng mit unseren Killensendungen verbunden ist. Wir verlosen nämlich eine CD vom Interlakener Musiker Uli von Almen, bekannt mit seiner Band Techa. Das ist der Spitzname der Alpendohle, von diesen Vögeln, die hier in den Berner Alpen rumfliegen. Der Uli von Almen, der hat ja übrigens auch Jingles für die KIBO Killensendungen zusammen mit seinem Sohn komponiert und produziert. Macht mit aus allen richtigen Antworten, die ich bekomme. Alle die landen in einem Topf und Ende Monat ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner. Und dann kommen wir jetzt zu der Frage von heute. Im Beitrag ist es um Thomas Zurbuchen gegangen, der Ex-NASA-Chef, der hat erzählt, wie er früher schon als Kind ist fasziniert war vom Sternenhimmel. Wo als kleiner Bub hat der Weltraumforscher daheim die Sterne beobachtet? Wo ist der Thomas Zurbuchen aufgewachsen? Ist das Antwort A Zigriswil oder Antwort B das Heilige Schwendi? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail an die Adresse wettbewerb@kibio.ch oder auch gerne per Post. Die Postadresse die lautet Kibio 3800 Interlaken. Ihr hört das Killerstübli auf Radio BO.
Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
Zum zweiten Mal startet diese Woche ein Bildungszyklus von 5 Kirchgemeinden von Leissigen, Beatenberg, Habkeren, Untersen und Ringenberg zu ganz aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen unter dem Titel «Heisse Eisen». Und jetzt ist gerade der erste Anlass da, nämlich der Donnerstag am 11. Juni am Abend um 19:30 im Kirchenzentrum Futura zu Untersen. Der Anlass, da geht es um KI und um die Frage, ob KI der neue Gott ist. Weil Chatbots und Apps im religiösen Leben gibt es immer mehr. Zum Abend, um was das Thema genau ist, hören wir Pfarrerin Christine Sieber, die den Anlass zu Untersen organisiert.
Ich habe den Spiro Mavrias eingeladen. Er ist Experte für KI und Theologe und tut für die Kirche Zürich tut er, Leitlinien erarbeiten, wie eine Kirche soll umgehen mit künstlicher Intelligenz. Und der ist von dem her wirklich ein Experte. Und mir hat es einfach gedacht, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich persönlich habe das Gefühl, ich brauche KI nicht so viel. Wir regen meistens Sender auf. Aber manchmal ist es einfach gleich sehr gebig. Und was uns eben, was mir ist aufgefallen, ist, dass KI schon ein bisschen ein Gott-Ersatz sein kann, weil sie einfach immer da ist. Man muss nicht einmal speziell ein Gott-App haben oder so, sondern man kann irgendeine künstliche Intelligenz nach dem 2 etwas fragen und die gibt Antwort. Ob es die Antwort ist, wissen wir nicht, aber einfach, sie gibt immer Antwort, sie ist immer verfügbar. Und das ist etwas, was schon so ein bisschen gottähnlich ist.
Ein spannender Vortrag, der Donnerstag, 11. Juni, am Abend, 19:30 im Kirchenzentrum Futura zu Untersen. Dann gibt es per Zufall auch am Donnerstagabend einen weiteren Anlass, der es um KI geht, und zwar in der Kirche Heimberg. Der Anlass unter dem Titel «Gibt es eine Seele?» Die Entwicklung von Gott zum Hirn zur künstlichen Intelligenz. Ein Vortrag von der Professorin Christina Austerau. Der Donnerstagabend am 11. Juli, am Abend am 7. in der reformierten Kirche Heimberg. Danach gibt es auch noch einen Austausch mit einem Apéro. Und dann am Samstag ist die Kirche Oberdiessbach im Zentrum. Es gibt einen Spaziergang durch die Geschichte der Kirche Oberdiessbach, nämlich im Rahmen der Vernissage von einer neuen Broschüre über die lokale Kirchengeschichte, über die Kirche Oberdiessbach. Der Anlass, der ist der Samstag, das ist der 13. Juni, am Abend am 7. Vor der Vernissage gibt es eine Verpflegung, und zwar im Rahmen des Sommerfest der Kirchgemeinde, wo auch am gleichen Tag stattfindet. Und falls ihr bei euch in der Kirchgemeinde auch einen Anlass habt, zum Beispiel ein Konzert, meldet mir das, redaktion@kibio.ch, und dann erzählen wir hier gerne darüber. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des BO Kirchenabend, und zwar mit unserer Hintergrundsendung Kirchenfenster. Vorher hören wir aber wie immer den Kraftort, heute Abend kurz und bündig von der Lena. Ein Kraftort, der aber gerade heute nicht zum Wetter passt.
Der BO Kirchenstübli Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sein.
Die Hängematte auf dem Balkon in der Sonne.
Der Kirchenabend auf Radio BO geht jetzt in die zweite Stunde mit der Hintergrundsendung «Kirchenfenster». Unser Planet, der Erde, hat das Potenzial, eigentlich alle seine Bewohner mit Nahrung zu versorgen. Vor allem aber in Afrika leiden Menschen Hunger, obwohl der Kontinent eigentlich über guten Boden und auch grosse Wasserreserven verfügt. Was läuft eigentlich falsch und was wäre der Ausweg aus der Hungerkrise? Unser Radiomacher, der Christian Dummermuth, der erzählt heute Abend im Kirchenfenster über seine Reise nach Simbabwe und auch über mögliche Lösungen, die ihm die Menschen, die dort vor Ort leben, haben, präsentiert. Eine spannende Sendung mit dem Christian Dummermuth, nachher am 9. Und am nächsten Sonntag, da gehört ihr hier am Sonntagmorgen um 9 Uhr der Radio BO Sonntagsgottesdienst. Der nächste Sonntag, das ist der 14. Juni, kommt aus der christkatholischen Kirche Göttibach Thun. Predigt hat Thomas Zellmeier. Merci euch für zuzuhören. Euch wünsche ich jetzt eine ganz spannende Stunde Kirchenfenster mit dem Christian Dummermuth über seine Reise nach Simbabwe. Eine gute Nacht wünscht euch der Tobias Kilchhörer.